herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Wir freuen uns riesig, dass wir wieder zurück sind und euch schöne neue Interviews servieren dürfen. Und bevor Merle, die diese wunderbare Folge für euch vorbereitet hat und das Interview auch mit Caroline geführt hat, starten, wollte ich euch nochmal an unseren ersten Schmökerer nochmal erinnern, an die Folge, die letzte Woche schon ganz spontan rausgekommen ist. Die Fortimail-Folge zu dem Produkt Plant-Based. Ihr könnt euch übrigens immer noch eine Musterbox bestellen. Wie das geht, erfahrt ihr entweder auf Instagram oder in der Folge. Und ihr könnt natürlich auch erfahren, was überhaupt Plant-Based ist und wie es funktioniert, eine pflanzenbasierte Trinknahrung zu entwickeln und an was man dabei alles so bedenkt und berücksichtigt. Und ob sie beispielsweise auch voll bilanziert ist. Ja, Merle. Dann fangen wir an.
Heute geht es um ein Thema, was wir wahrscheinlich alle so noch gar nicht so oft bedacht haben. Und zwar um die Ernährung bei Personen mit einer Sehbehinderung. Das heißt halt, dass das Sehvermögen sehr, sehr stark eingeschränkt ist, beziehungsweise gar nicht mehr vorhanden ist. Und ich habe mir tatsächlich noch nie so richtig Gedanken darüber gemacht, wie das Menschen machen, die halt nicht gut oder gar nicht sehen können, mit dem Einkaufen, mit der Lebensmittelzubereitung, mit neuen Rezepten herausfinden. Ja, wie machen die das? Und bin tatsächlich dann darauf gestoßen, auf das Thema über eine Studie, die ich glaube, bei der Ernährungsumschau gelesen hatte, von einer Studiengruppe aus Neubrandenburg. Die haben das Studium Diätetik absolviert, so wie Lea und ich auch, und haben genau eine Studie darüber gemacht und haben Leute interviewt, die eine Sehbehinderung haben. Und da ist mir erst wirklich klar geworden, dass das, glaube ich, ein Riesenproblem ist. Witzigerweise habe ich auch eine Person bei mir im näheren Umfeld, die ist so, ja, Ende 60 und hat im Laufe ihres Lebens das Augenlicht verloren. Das ist, glaube ich, jetzt noch ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen da, aber nicht mehr viel. Aber ich habe die Person noch nie gefragt, wie sie das denn macht. Und ich bin ja Diätassistentin, also ist ja voll mein Thema Ernährung, aber irgendwie verrückterweise habe ich da noch nie nachgefragt. Und wir haben auch mal recherchiert, laut einer Statistik, die im Jahr 2021 erhoben wurde, sind einfach 334.000 Menschen oder noch mehr in Deutschland sehbehindert. Ja, wie machen wir das denn mit den Menschen, die dann eine Sehbehinderung haben? Was sind deren Probleme und was sind deren Wünsche? Damit hat sich, wie gesagt, die Studiengruppe um Caroline beschäftigt, die wir jetzt in dem Interview hören werden. Ja, Caroline, wie seid ihr denn auf das Thema aufmerksam geworden?
Also unsere Professorin, die du auch hattest, also die Frau Professor Lucia Valentini, die hat zu uns gemeint, es gäbe irgendwie eine Kooperation mit dem örtlichen Blinden- und Sehbehindertenverband, von Neubrandenburg, und wir könnten ja da irgendwie zu dem Thema so eine Studie oder so machen. Und wir haben dann so ein bisschen auch geforscht. Und es gibt tatsächlich, haben wir nur sage und schreibe zwei Studien gefunden zu Menschen mit Sehbehinderung und dem Ernährungs- bzw. Einkaufsverhalten. Und ja, daraufhin haben wir dann gesagt, okay, ist ganz gut. Vor allem hätten wir da auch schon mal Probanden, die das vielleicht machen, also die da dran teilnehmen wollen.
Cool. Ja, also da sind Kontakte natürlich wieder das A und O. Und heißt, es hat euch vor allem interessiert, weil es da noch gar nicht so viel Literatur und so viel Forschung zu gibt.
Ja, also es gab wirklich zwei Studien. Das eine, das war eine Studie aus Kanada mit 9 Probanden und Probandinnen. Und die haben einfach Interviews gegeben, wie ihr Einkaufsverhalten ist. Und das andere, das war ein bisschen mehr, die war von Polen, und das waren dann 250 Menschen, die halt auch angegeben haben, ja, wie bei ihnen das Einkaufen ist und wie häufig die halt auch essen gehen und so. Also das waren schon deutlich mehr, aber das waren noch die einzigen zwei, die wir irgendwie gefunden haben zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht mittlerweile ein bisschen mehr geworden ist. Ja.
Also als wir auf euer Thema gestoßen sind und wir recherchiert haben, haben wir auch tatsächlich nur zwei Studien gefunden.
Ja, krass. Also es hat sich jetzt auch in den 3 Jahren eigentlich nichts weiter ergeben. So. Also weil wir haben ja die Studie 2020 so im Oktober angefangen durchzuführen und ja, irgendwie schade, dass sich da noch nicht mehr ergeben hat.
Ja, voll. Aber was denkst du denn, was macht die Zielgruppe so besonders?
Also ich glaube, also es gibt eigentlich echt viele Menschen mit einer Sehbehinderung. Also und wir haben halt auch festgestellt, als wir recherchiert haben, es werden auch immer mehr. Also dadurch, dass die Menschen immer älter werden, gibt es auch immer mehr Menschen, die halt einfach ja, eine Sehbehinderung bekommen. Also so gerade diese Makuladegeneration, also wo dann einfach das Sehfeld einfach immer schlechter wird. Und das nimmt auch einfach zu. Und es waren, bei uns waren aber auch viele dabei, die, also wir hatten 26 Probanden und Probandinnen gewinnen können. Also es ist nicht viel, aber davon waren auch einige, die quasi in jungen Jahren, also schon seit der Geburt, blind auf die Welt gekommen sind, die das gar nicht anders erkennen. Aber wir hatten auch welche, die das halt durch eine Erkrankung halt so mitbekommen haben, leider.
Und wie waren die denn so allgemein drauf?
Also wir haben das so, also wir zur Rekrutierung, also zum einen haben wir halt den Blinden- und Sehbehindertenverband halt angefragt und eine Freundin oder ja, bei uns, also wir waren zu sechst in der Studiengruppe und die eine hat halt eine Facebook-Gruppe für Menschen mit Sehbehinderung und Blinden entdeckt und hat da einfach mal diesen Aufruf gestartet, dass wir eine Studie machen und wer möchte, kann sich gerne melden. Und dadurch haben wir dann auch noch mal von Deutschland und ich glaube noch mal jemanden, noch welche aus Österreich erreichen können. Also
Ach, wie cool.
ja, also wenn ich mich jetzt genau erinnere. Und wir haben das dann einfach aufgeteilt. Also du rufst bei denen an, du bei denen. So wie man halt auch Zeit hatte, weil wir haben die ganzen Fragebögen halt telefonisch gemacht. Und an sich, also mit denen, wo ich telefoniert habe, die waren da sehr, ja, ich hatte sehr, sehr fröhlich. Also so, ich habe mich mit der einen, die haben sich schon so voll gefreut, dass man so mit ihnen redet. Ja, also so gut drauf. Und also ich hatte eine, die war halt seit Geburt erblindet und die wohnte auch zusammen mit ihrem Partner, der ebenfalls blind war, zusammen. Und für die war das halt was total Normales. Und ich habe halt irgendwie, ich sehe auch sehr viele Sachen auch so neben dem Fragebogen auch noch so gefragt, wie sie was halt irgendwie bewerkstelligt und so. Und das war schon spannend. Also so, ja, wie sie halt was machen und was mich aber auch ein bisschen schockiert hat, war, als sie erzählt hat, dass sie teilweise mit ihrem Hund, also mit ihrem Blindenführhund, nicht mal in Supermärkte, in einige nicht mal gehen darf. Also das weiß ich noch, das hat mich ja sehr schockiert, dass da wirklich dann das Personal sagt, nein, mit dem Hund dürfen sie nicht in den Supermarkt, obwohl die ja drauf
Wow.
angewiesen sind. Also ja.
Das ist auch verrückt, weil darüber habe ich jetzt auch gar nicht nachgedacht.
Weiß nicht, also man hat dann wirklich so gemerkt, okay, das sind eigentlich so die Probleme, also ich weiß nicht, kommen wir wahrscheinlich noch im Laufe vom Gespräch drauf, wo man eigentlich total easy zu lösen wären oder man denen einfach helfen könnte. Ja, aber ich glaube, das sind einfach so Sachen, das sieht keiner, solange man nicht mal wirklich konkret, ja, die Gruppe Menschen, wo da wirklich ein Problem haben, wenn man die nicht fragt. Also.
Ja, aber es ist auch witzig, weil ich hatte auch vorhin so gedacht, ja, okay, ihr habt Fragebögen erstellt, aber wie habt ihr das dann abgefragt? Weil ich habe auch ganz, also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so verrückt ist, aber ich hatte halt auch einen Blindenverband angeschrieben und hätte nämlich gerne mit einer, ja, einer betroffenen Person darüber gesprochen, aber ich habe keine Antwort bekommen. Ich meine, natürlich werden da auch Leute arbeiten, die vielleicht sehen können, oder man kann das ja auch irgendwie so über Sprachsachen irgendwie regeln, aber da hab, also es war irgendwie so richtig naiv, was ich gedacht habe, ja, okay, ich schreibe da jetzt hin. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, also tatsächlich, ich habe dann, wir haben für diese Rekrutierungsphase, haben wir auch ganz viele Blindenverbände angeschrieben. Ich habe von keinem irgendeine Antwort bekommen. Also wir haben wirklich deutschlandweit da so hingeschickt. Also Mecklenburg-Vorpommern hat ja einen, also mit denen hatten wir ja auch dann Kontakt. Aber Brandenburg, Berlin, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Bayern, also ich habe keine Rückmeldung irgendwie bekommen. Wir haben dann die erste Rückmeldung halt wirklich durch diese Facebook-Gruppe bekommen, was halt echt super war, dass da sich so einige drunter gemeldet haben. Vor allem halt auch Jüngere, weil die in Neubrandenburg, das waren dann schon also eher ältere Menschen. Die eine Freundin ist zum Beispiel zu der einen dann auch persönlich hingegangen und hat diesen Fragebogen ausgefüllt. Ja, also es war so ein Ankreuz-Fragebogen, muss man auch dazu sagen. Also,
was waren so Fragen? Und was waren für Möglichkeiten da?
Also ganz am Anfang haben wir halt mal so ganz klassisch so nach, okay, wie alt sind die, dann aber auch noch Körpergröße und Gewicht, weil wir den BMI noch für später für den High Epic, also quasi für den, wir wollten nämlich die Ernährungsqualität von denen herausfinden und wie die sich halt irgendwie ernähren. Deswegen brauchten wir zum einen den BMI und zum anderen, okay, sind die irgendwie übergewichtig, untergewichtig, weil in der einen Studie, wo wir für die Analyse sozusagen gebraucht haben, für den Eingang der Studie, kam ja raus, dass die Hälfte einfach übergewichtig war. Also, und dann haben wir quasi so ganz allgemein gefragt, okay, wann sind die erblindet? Wohnen die alleine, haben die irgendwie einen Partner, sind die verheiratet, wie viele Menschen wohnen bei denen im Haushalt, führen die auch einen eigenen Haushalt. Dann haben wir so Fragen gefragt wie, okay, wie häufig gehen die denn einkaufen, brauchen die Hilfe beim Einkaufen, von wem bekommen sie denn Hilfe, was sind so Unterstützungsmöglichkeiten, und dann haben wir halt auch gefragt, wo sie denn gerne einkaufen gehen und was sie für Verbesserungsvorschläge einfach hätten an die Supermärkte. Und dann war noch das Kochverhalten, was wir noch abgefragt haben, ob sie da, ja, was sie so herausfordert bei der Speisezubereitung, wie sie das machen. Und was wir auch noch hatten, war quasi einen 24-Stunden-Recall, damit wir quasi die Ernährungsqualität rausfinden. Den haben wir noch durchgeführt. Und wir haben dann auch noch mal so einen einen Lebensqualitätsfragebogen, die auch noch mal abgefragt, weil wir noch mal wissen wollten, okay, wie ist jetzt von den Menschen die Lebensqualität im Vergleich zu einer normalen Bevölkerung? Die Sachen haben wir so abgefragt.
Cool. Ja. Und wie ist so die Lebens- und Essensqualität gewesen?
Wir haben also einen 24-Stunden-Recall da halt ausgewertet anhand von diesem High Epic. Also es war ziemlich viel zu rechnen und ich glaube auch sehr kompliziert, wenn ich das jetzt hier im Podcast ausführlich erkläre, weil wir haben da echt gekämpft als Gruppe. Also ich weiß, die eine Freundin, die hat sich sehr ausführlich damit beschäftigt und die hatte eine sehr lange Excel-Tabelle für unsere ganzen Probanden. Was wir halt rausgefunden haben, war, dass nur eine Person sich gut ernährt hat. Man muss sich das vorstellen, das geht dann nach Punkten und alles, was über 64 Punkte ist, sagt dieser High-Epic-Bogen, ist gut ernährt. Und es war, wie gesagt, eine Person. Und alles, was zwischen 40 und 64 Punkten ist, ist so, ja, verbesserungswürdig. Und das waren dann 70% von unseren teilnehmenden Leuten. Und alles, was unter 40 Punkten ist, die sind schlecht ernährt. Und das waren halt einfach dann ja so 30%. Es waren dann 8 Personen, wo dann eigentlich ja unter 40 Punkten waren. Also wo man dann auch so sieht, es waren auch... Also Body Mass Index war so durchschnittlich bei 26,0. Ich habe es gerade vor mir liegen. Und also ungefähr die Hälfte war auch bei uns wirklich übergewichtig. Von uns, also nur anhand dessen, was sie uns gesagt haben, wie groß und ungefähr, wie schwer sie sind. Also die haben das ja alles nur zu uns gesagt. Ja.
Und konntet ihr jetzt dadurch darauf schließen, dass es was mit der Ernährung zu tun hat, aufgrund ihrer Sehbehinderung?
Also wir haben schon so gehört, dass die gerade bei der Speisezubereitung Probleme haben. Wann wissen sie, wann das jetzt zum Beispiel gar ist oder durchgekocht oder auch so vom Schneiden her? Also ja, ich habe mir dann auch selber, wo ich dann so die Frage, wo ich mich damit beschäftigt habe, so ja, okay, wie, ich könnte nie im Leben blind oder mit einer Seheinschränkung irgendwie kochen. Ich hätte die totalen Probleme, allein schon so abzuschätzen, okay, wann ist denn jetzt endlich irgendwie mein Topf mit Wasser oder so voll oder kocht es jetzt oder kocht es nicht oder wann ist denn mein. Das hat auch eine Probandin erzählt. Naja, so bei einem Auflauf weiß sie halt nicht, ist das jetzt irgendwie gar oder ist der Käse jetzt braun? Also, ja.
Stimmt.
Also so, die machen dann halt viel nach Zeit und was man auch zugute halten muss, einige konnten ja noch ein bisschen was sehen, wo dann mit Lupe oder so arbeiten oder wo dann einfach der Partner das mit übernimmt, also die nicht komplett alleine kochen.
Ich hätte irgendwie gedacht, dass man dann vielleicht so über den Geruch oder den Gehörsinn dann besser ist, dass man dann vielleicht riecht, wenn der Käse dann so langsam knusprig wird, oder man hört, wenn das Wasser kocht für die Nudeln oder so, aber
Ja,
ich
also
weiß nicht.
ich glaube, da müsste man vielleicht echt nochmal so die Person, also dadurch, dass wir halt nicht, also so nicht so viel Zeit halt hatten oder auch die so, hätte man auch nochmal echt nochmal mehr tiefer drauf eingehen können. So im Nachhinein betrachtet würde mich das noch mehr interessieren, wie kochen die zu Hause.
Ja.
Tatsächlich haben dann aber auch einige gesagt, die wohl noch ein bisschen sehen konnten, dass sie es halt auch schwierig finden, zum Beispiel so Zubereitungsanleitungen zu lesen oder das Mindesthaltbarkeitsdatum. Und irgendeine Teilnehmerin, die hat auch, glaube ich, gemeint, dass sie sich als irgendwie verbrennt oder so.
Oh Gott.
Ja, irgendwie, also es ist halt echt so, ich weiß auch nicht, also irgendwie, ich wüsste halt auch nicht konkret, wie ich jetzt da helfen könnte. Also so, außer man sagt, gerade so zum Beispiel Tiefkühlgemüse oder so zu verwenden, weil das muss man ja eigentlich ja nur kurz erhitzen sozusagen. Man muss jetzt nichts schneiden, was vielleicht schon mal ein bisschen besser ist, so vom Verletzungsrisiko. Ja.
Habt ihr auch irgendwie herausfinden können, was sie sich wünschen würden?
Also wir haben danach gefragt und gerade so im Supermarkt haben die zu uns gesagt, dass sie gerne, ja, so zum Beispiel, dass die Preisschilder einfach lesbarer sind. Das ist so generell, also so, wenn man es jetzt allgemein zusammenfassen würde, wäre es, dass sie mehr Barrierefreiheit sich wünschen, dass man quasi das im Supermarkt wirklich geordnet hat, dass es sich nicht andauernd immer ändert, wo was plötzlich steht. Ich meine, ich finde, für uns normale Menschen ist das schon manchmal schwierig, wenn dann der Supermarkt plötzlich sein ganzes Sortiment umräumt und man wieder neu alles suchen muss. Und wenn ich mir vorstelle, man sieht eh schon sehr schlecht bis gar nichts, dass das noch schwieriger ist. Dann haben die auch gesagt, dass dann teilweise sehr viele große Schilder irgendwie rumstehen für so Rabattaktionen, aber den eigentlichen Preis findest du halt nie vorm Regal, weil das viel zu klein ist. Dass die Gänge manchmal einfach zu schmal sind oder diese bewussten, ich glaube, Einkaufsstopper oder so heißen die, wo dann immer dieses ja, Angebot der Woche immer drinne liegt. Also dass das einige wirklich nervt, weil du halt immer dran hängen bleibst und du kommst halt auch nicht mit dem Einkaufswagen durch. Die haben halt auch gemeint, was ganz praktisch wäre, zum Beispiel, wenn du mit dem Blindenstock entlang gehst, dass du irgendwelche Noppen oder so auf dem Boden hast. Dass du das dann doch irgendwie eher so siehst. Was sich auch einige gewünscht haben, es wäre schön, wenn irgendwie ein Mitarbeiter Zeit hätte, um mit einem einkaufen zu gehen. Also viele machen tatsächlich den Einkauf alleine. Allerdings auch ein Teil, da kommt dann irgendwie, kommen Angehörige, irgendwie Partner oder von der Familie, kommen mit zum Einkaufen. Aber wenn dann zum Beispiel das Einkaufspersonal halt da auch ein bisschen mithelfen könnte. Und wie eingangs erwähnt, dass halt einfach Blindenführhunde erlaubt werden in einem Supermarkt, dass die da einfach ganz normal mitgehen dürfen. Also Anscheinend gibt es wirklich Supermärkte oder Filialleiter, die das nicht möchten, dass da Hunde irgendwie im Supermarkt sind.
Verrückt, vor allem, das ist ja in dem Fall wirklich essentiell.
Ja, und ich war selber schon in Supermärkten, wo dann ich so gesehen, ah, okay, die haben einen Blindenführhund dabei und das ist, finde ich, ja was ganz Normales. Also, weiß auch nicht, da war ich sehr sprachlos, als mir die eine Probandin das erzählt hat.
Ja, das klingt wirklich so, dass die Gruppe noch nicht so wirklich gesehen wird. Ich meine, das war ja auch keine Gruppe, die du vorher auf dem Schirm hattest.
Ja, vor allem, als sie die Probleme so geschildert haben, dachte ich mir nur so, naja, das ist jetzt ja auch nichts Schwieriges so zu ändern. Dass man das Ganze ein bisschen größer gestaltet, größere Preise, vielleicht einfach so die Packungen, die Schrift ein bisschen größer macht. Also ich als normale Verbraucherin habe auch manchmal meine Schwierigkeiten, das Mindesthaltbarkeitsdatum zu finden. Also ich glaube, jeder sucht das irgendwo immer auf der Packung.
Ja.
Also. Und ja, also so, dass man halt irgendwie die Gänge einfach breiter macht, dann braucht es ja gar nicht viel dazu. Zum Beispiel, ich glaube, bei DM ist das so oder bei einigen anderen, bei anderen Supermärkten habe ich das auch schon gesehen, wo dann auch so eine kleine Lupe irgendwie dran ist, was ja auch immer ganz
Ja.
schön ist, glaube ich, für
Ja.
die Leute, wenn dann man seine Lupe vergessen hat. Weil die haben tatsächlich auch gesagt, die gehen immer, die haben immer eine Lupe oder so dabei oder nutzen ihr Handy. Und nehmen die Kamerafunktion und zoomen dann ran, damit sie das ein bisschen besser sehen.
Ach Gott.
Ja, aber es gibt auch irgend so eine Kamera, die heißt irgendwie Orcam. Und das liest dir dann sozusagen alles vor, was die halt, was diese Orcam gerade aufnimmt. Also ist irgendwie etwas ganz Spezielles für Menschen mit Sehbehinderung.
Heißt, du kannst quasi mit deinem Handy voraus so durch die Gegend laufen und dann analysiert die Kamera das und sagt, vorne rechts steht eine Frau mit einem roten Pullover, oder wie?
Ja, also ich weiß es nicht, wie wahrscheinlich funktioniert die so. Also das ist so eine ja, Kamera, wo man, also so eine Brille, wo man sich sozusagen aufnimmt und das dann halt so filmt, ja.
Ach cool.
Ja.
Und du hast ja analysiert mit eurer Studie, dass auf jeden Fall eine gute Idee, es wäre eine gute Idee, wenn die Leute ja ein bisschen mehr Ernährungswissen und Unterstützung bekommen würden, weil sie ja sonst nicht so übergewichtig wären und nicht so eine schlechte Ernährungsqualität gehabt hätten. Ist der Schluss richtig?
Also ich glaube, ihnen würde es auf jeden Fall gut tun, dadurch, dass jetzt so wie ja in Gesamtdeutschland die, ja, also unsere Teilnehmergruppe übergewichtig war, dass man da, ich glaube, schon viel mit gesunder Ernährung einfach machen kann und die da jetzt, finde ich, jetzt nicht ausschließen darf und sollte. Ich glaube, es ist halt nur ein bisschen herausfordernder. In der, ja, wenn man mit denen in der Ernährungsberatung macht, wie stelle ich das jetzt denn am besten dar oder wie kann ich da jetzt einen Vortrag halten? Weil ursprünglich war tatsächlich bei uns auch geplant, dass wir einen Vortrag zu gesunder Ernährung bei den, bei dem, ja, Sehbehinderten- und Blindenverband in Neubrandenburg, ja, einen Vortrag halten zu gesunder Ernährung, hätten wir auch echt gerne gemacht. Allerdings war das 2020 im Oktober und dann im September war das alles noch so ein bisschen lockerer und dann wurde das ja mit diesen Corona-Regeln immer strenger und dann war das ja schlichtweg nicht mehr möglich, da irgendwie an diese Gruppe zu kommen oder sich zu treffen. Vor allem, es waren halt dann auch eher ältere Leute und dann kam eigentlich leider dieser Vortrag nie zustande, weil da haben wir das. Haben wir es dann auch als Gruppe bedacht, okay, wie macht man das denn jetzt am besten? Also eine PowerPoint wäre zum Beispiel vollkommen verkehrt. Ich glaube, wir hätten dann vielleicht mit Modellen oder so gearbeitet. Oder man hätte vielleicht auch so ein bisschen so ein, so ein Tasting, heißt das auf Deutsch, so mit, also so, dass sie verschiedene Sachen, gesunde Sachen einfach mal durchprobieren dürfen und so. Also ich
So eine
glaube,
Verkostung.
ja, genau, Verkostung, das war das Wort, was ich gesucht habe. ja, dass man einfach die anderen Sinne so ein bisschen anspricht, so mit irgendwie fühlen, tasten, schmecken oder sowas in der Art hätten wir, glaube ich, dann diesen Vortrag zur gesunden Ernährung gemacht. Aber leider ist das nicht, nie zustande gekommen, was bestimmt echt cool gewesen wäre.
Okay, heißt für Menschen mit Sehbehinderung wäre auf jeden Fall der Sinn schmecken ganz wichtig, dass man dem mal was zum Probieren gibt. Vielleicht auch riechen und tasten. Wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte jetzt eine Person, die blind ist in der Ernährungsberatung, würde ich es nämlich, glaube ich, auch so machen, so wie ihr das vorhattet, dass man dann so verschiedene Sachen dahinstellt, dass man so ein bisschen durchprobiert und das vielleicht auch anhand von Tasten. Ich meine, wenn man zum Beispiel ja in eine Kartoffelchips-Tüte greift, merkt man ja schon, wie fettig das eigentlich ist.
Ja.
Und wenn man dann im Gegensatz, weiß ich nicht, zum Beispiel eine gekochte Kartoffel oder sowas in der Hand hat, dass man da vielleicht schon den Unterschied merkt. Das fällt mir jetzt gerade so spontan ein.
Ja, ich glaube, ja, oder einfach so, dass man so merkt, okay, man kann es probieren und es schmeckt gut. Also so, was weiß ich, ein Vollkornbrot schmeckt eigentlich auch gut, wie jetzt ein helles, also schmeckt genauso gut wie ein helles Brötchen zum Beispiel. Tatsächlich, was mir auch noch einfällt für die Rekrutierung, man musste ja immer, die mussten ja immer was unterschreiben, dass ihre Daten quasi geschützt sind, dass wir da jetzt nichts rausgeben, dass wir die nur für diese Studie verwenden, dass wir keinerlei Namen oder sonst irgendwas da in dem Bezug nennen. Und tatsächlich hat das eine Freundin, hat dieses ganze Formular aufgenommen und hat es auf CD gebrannt, damit die Patienten, sage ich schon, damit das die Probanden sich halt anhören können. Also es haben auch viele so ein Lesegerät, wo sie das so drunter halten und das liest es dann einen so vor. Oder die haben so einige haben auch so ein Lesegerät, was ein bisschen vergrößert ist, wo sie dann sozusagen sich das dann durchlesen können, weil es dann sehr, sehr groß ist. Aber das haben wir auch noch gemacht, also ja, damit das dann auch alles vorschriftsgemäß ist. Und ich glaube, so ähnlich hätte ich dann auch, denke ich, diese so Handouts ausgeteilt. Also so entweder in ganz groß oder halt eingesprochen oder irgendwie als PDF, weil die Jüngeren, die können das dann einfach über einen PC durch so ein Programm laufen lassen. Ich glaube, weiß gar nicht, ob das jeder PC normal auch schon so kann, wo das dann einen so vorliest, was da dort steht. Also, glaube
Also auf jeden Fall kann Word das.
ich. Ja, genau, also so. Ich glaube, dann funktioniert das, denke ich, auch mit einem PDF-Reader genauso.
Stimmt, oder die könnten ja auch dann irgendwie so Hörbücher über gesunde Ernährung theoretisch hören.
Ja, genau, das ist auch eine gute Möglichkeit, stimmt. Oder so Podcasts halt, wo
Ja.
man die dann einfach gut erreichen kann.
Ja, oder es wäre auch noch cool, so eine Lehrküche zu machen,
Ja, also
wo
das,
man dann so angelegt.
ja doch, stimmt. Also das, ich glaube, das ist echt cool. Wobei ich glaube, ich da vorher irgendwie selber einfach mal probieren würde, wenn ich irgendwie, ja, wie koche ich blind? So. Also ich glaube, ich würde vorher ganz viel üben, wie koche ich blind, bevor ich der Gruppe irgendwie helfen kann. Wobei ich glaube, die Gruppe mir irgendwie mehr hilft, wie ich denen. Also ich glaube, ich würde so profitieren, wenn ich mal mit Menschen, die blind sind oder eine Sehbehinderung haben, wenn ich mit denen zusammen kochen würde. Ich würde, ja, ich wäre hinterher um einiges schlauer.
Das wäre doch mal eine
Ja,
Idee.
also wenn jetzt, ich hätte schon Lust drauf.
Ja, ne? Ich habe jetzt auch
Ja.
gerade richtig Bock. Lass uns die Augen verbinden und kochen gehen.
Genau, und hoffen, dass nichts anbrennt.
Ja, oder wir uns nicht schneiden.
Ja.
Aber was denkst du, was waren so vor allem die Ernährungsprobleme von den Menschen, die ihr interviewt habt oder die ihr gefragt habt?
Ich glaube, also was ich auch bei einigen so rausgehört habe, ist, dadurch, dass sie auch no normal arbeiten, ja, dass dann auch so der Faktor Zeit irgendwie eine Rolle mitspielt, also dass es halt irgendwie schnell gehen muss. Und dass die dann auch wahrscheinlich auch eher, also bei einigen habe ich schon gehört, dass die schon häufiger manchmal auch Fertiggerichte verzehren. Also ich kann halt auch nur so ein bisschen das wiedergeben, was mir einige gesagt haben. Allerdings, dass auch viele irgendwie frisch kochen oder gemeinsam halt mit dem Partner.
Heißt schnell auch viele Süßigkeiten oder auch viel lecker?
Ja, also ich muss, also dieser 24-Stunden-Recall, der war ja auch einfach nur so eine quasi so eine Momentaufnahme von dem Tag vorher. Und tatsächlich die eine zum Beispiel, die geht auch voll gerne halt irgendwie Kuchen essen. Also, ja. Die hat dann gemeint, oh, das ist irgendwie ganz unpassend, weil sie war am Tag vorher, war sie halt mit Freunden irgendwie im Café Kuchen essen und alles. Kann ich mich noch erinnern, da war sie so selber so, jetzt muss ich das erzählen. Ja, aber es ist ja eigentlich was ganz Normales, so, wo man sich jetzt auch nicht irgendwie schämen müsste oder so.
Nein, ich liebe Kuchen essen.
Ja, also ich auch, ich kann da jetzt auch nicht Nein sagen. Ich vermute mal so von dem, was wir jetzt so als Gruppe rausgefunden haben, so an Studie, also als Studiengruppe, dass das Essverhalten, ich glaube, ähnlich ist wie in der gesamten Bevölkerung, nur mit dieser massivsten Einschränkung, dass du da Probleme einfach hast beim Kochen, dass du da schon irgendwie ein bisschen auf Hilfe und Unterstützung angewiesen bist.
Heißt es, dass die dann auch oft essen gehen? Also öfters vielleicht als nicht erblindete Menschen?
Das konnten wir nicht so richtig, also wir hatten zwar Fragen, ob die sich häufiger irgendwie Essen bestellen oder essen gehen, konnten wir jetzt aber nichts wirklich so rausfinden, dass das, was man sagt, das war jetzt irgendwie mehr, war auch ein bisschen schwierig mit der Frage, weil in dem Moment halt auch wegen Corona gab es jetzt wieder Verschärfungen mit den Regeln. Da war man ja dann eh, also wenn ich mich erinnere, Herbst 2020, da war man eh nicht so häufig essen. Also, wo wir das so angefangen haben, dann kamen dann immer mehr verschärfte Regeln. Also von daher hinkt das halt auch so ein bisschen. Also ich glaube, wenn man es jetzt machen würde, hätte man vielleicht dann eher so ein stimmigeres Bild bestellen, die mehr essen. Und so in der Studie, also die zwei anderen Studien, da kam schon raus, dass die häufig sich Essen bestellen oder essen gehen.
Ist ja auch krass, weil es ja auch nochmal ein Kostenfaktor ist.
Und ich sag mal, die ist ja auch nicht, also so einige, wo dann quasi diese Erblindung bekommen, so bei, also im höheren Alter, also wenn sie dann in Rente oder so sind, gerade mit Makuladegeneration.
Ja, auf jeden Fall ein richtig, richtig spannendes Thema, wo man, glaube ich, noch richtig kreativ werden kann als Diätassistentin und Diätassistent. Wir haben jetzt schon mal ein paar Überlegungen getätigt, wie man das dann vielleicht umsetzen kann. Fällt dir sonst irgendwas ein, was ihr noch in der Studie rausgefunden habt, womit ihr euch beschäftigt habt oder was für Schlüsse ihr gezogen habt, worüber wir noch nicht geredet haben?
Ja, also ich glaube, von den Supermärkten her kann man viel machen, dass man das einfach besser gestaltet. Und ich glaube nicht nur, dass Menschen mit Sehbehinderung davon profitieren würden, sondern ich glaube auch ganz viele andere Leute, die zum Beispiel nur mit ihrem Rollator in den Supermarkt gehen und dann einfach nicht mehr an diesen blöden Stoppern hängen bleiben. Also ich glaube, da gibt es auch ganz viele andere Gruppen, wo das gut finden würden. Ja, was mir auch noch kommt, ich arbeite in der Klinik und ich hatte da auch eine Ernährungsberatung bei einer Patientin. Also es war auch eine Patientin, also die konnte auch ganz, ganz schlecht nur noch sehen. Und dann habe ich ihr auch quasi ganz ausführlich mein Handout vorgelesen und habe das auch nochmal richtig, richtig groß gemacht, dass sie das irgendwie lesen kann. Also so richtig vergrößert. Also das normalerweise war das Handout 3 Seiten lang und bei ihr waren es dann auf einmal 14 oder so, damit sie das gut lesen kann. Und die hat sich dann schon so ein bisschen gefreut. Es war eh eine ältere Dame. Ja, das fällt mir gerade noch so ein. Also wo ich jetzt so mal aus der Praxis mal so den Bezug noch mal so hatte, jetzt so nach der Studie.
Richtig cool. Ja, vor allem, weil du ja auch sensibilisiert bist dafür, ne?
Also es war nicht zu gesunder Ernährung, sondern zu einem anderen Thema, aber ja, war dann auch ganz froh, dass sie sozusagen Angehörige hat. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man dann die Angehörigen, die Kinder, die Partner irgendwie mit ins Boot holt, irgendwie Geschwister, was weiß ich, je nachdem, Freunde, dass man die da auch vielleicht mit in die Ernährungsberatung mit reinnimmt.
Auf jeden Fall. Und würdest du sagen, das ist eine Nische bei Diätassistenten und Diätassistentinnen?
Ich würde sagen schon, dass es eine Nische ist. Aber ich glaube, eine Nische, die einfach größer wird, dadurch, dass halt immer mehr Menschen älter werden und eher eine Sehbehinderung bekommen könnten.
Ja. Also eine Nische, die wir eigentlich schon mal anfangen sollten zu decken. Finde ich gut. Also sehr, sehr spannendes Thema. Aber dann würde ich jetzt tatsächlich zu unserer Abschlussfrage kommen, bevor wir noch total kreativ werden, was wir ja gar nicht ausleben können, weil wir ja nur uns hier per Zoom treffen.
Ja, wir können jetzt nicht anfangen, zusammen blind zu kochen.
Obwohl, wir können uns ja die Augen verbinden und dann uns nur zuhören und dann irgendwas erzählen.
Ja. Genau, ja.
Machen wir vielleicht einen anderen Mal. Aber jetzt kommt nämlich unsere Abschlussfrage. Was darf denn in deinem Kühlschrank nicht fehlen und warum? Weil das stellen wir allen Leuten, die bei uns im Interview sind. Das ist immer sehr interessant.
Okay. Also ich glaube, was bei mir also nicht fehlen darf, und das würden auch meine Mitbewohner bestätigen, sind immer irgendwie, ich habe immer Karotten im Kühlschrank.
Das habe ich doch nie bisher gehört. Was eine geile Antwort.
Ich weiß es nicht. Ich snack das halt so zwischendurch und nehme es auch immer mit auf die Arbeit. Also irgendwie, ja, ich habe immer Karotten im Kühlschrank und auch immer Quark, weil ich mache immer, also ich mache mir jeden Morgen Müsli und dann mache ich immer noch so ein bisschen Quark irgendwie so mit drauf. Also das sind, glaube ich, die zwei Sachen, Karotten und Quark, die ich in meinem Kühlschrank habe. Und ich glaube, meine Mitbewohner würden das bestätigen. Oder wenn Freunde zu mir kommen und den Kühlschrank aufmachen, würden sie sehen, ja, okay, das ist mein Kühlschrank.
Ja, das ist Carolins Kühlschrank. Hier sind die Karotten. Ja. Geil. Ach, Carolin, vielen, vielen Dank für das Interview und vielen Dank für eure Einblicke in eure Studie. Sehr cool, dass ihr die durchgeführt habt und sehr cool, dass Neubrandenburg einem die Möglichkeit gibt, auch wenn es ganz stressig ist dann währenddessen, aber im Nachhinein ist dann doch wieder ganz geil, was man da geschafft hat.
Ja, ist auf jeden Fall cool, dass man das gemacht hat. Also ich finde, man ist hinterher so ein bisschen stolz auf sich. So, wow, krass, ich habe eine Studie durchgeführt. Und möchte jetzt auch noch an der Stelle Ilka, Annika, Wiebke, Sissi und Rebecca grüßen, weil das waren noch die restlichen 5, mit denen ich das gemacht habe. Also es war nicht nur ich.
Richtig gut. Teamwork!
Ja, genau, Teamwork. Also alleine hätte ich es nie geschafft. Also es war echt super, mit denen zusammenzuarbeiten. Ja.
Cool. Ja, vielen, vielen, vielen Dank.
Ja, ich möchte mich auch bedanken für die Einladung, für die Möglichkeit für den Podcast. Ja, danke.
Vielen, vielen Dank, Caroline, für das Interview und dieses spannende Thema, was du uns da aufgedeckt hast. Und sehr cool, wie gesagt, dass ihr das als Thema in eurem Studium behandeln konntet. Wir freuen uns, dass wir euch einen kleinen Einblick in das Thema geben konnten. Und wenn ihr euch weiter über das Thema austauschen wollt, dann macht das gerne unter unseren Instagram- oder Facebook-Posts. Oder LinkedIn-Posts. Sagt uns eure Meinung dazu, erzählt uns von euren Ideen, sagt uns auch, was ihr von unseren spontanen Ideen haltet. Und dann freuen wir uns über eure Kommentare. Ihr findet uns überall unter Diet Your Brain. Ihr könnt uns aber auch gerne schreiben, eine E-Mail. Und zwar dietyourbrain@web.de. Und wenn da jemand eine Idee hat für ein cooles Projekt, dann auch immer gerne her damit. Wir teilen das sehr gerne. So, dann freut euch auf nächsten Monat und ganz, ganz liebe Grüße. Macht's gut!